Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, die heutige Lesung führt uns durch den Hebräerbrief 13, die Verse 8 bis 15. Hebräer 13, die Verse 8 bis 15. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht, nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen. Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohepriester in den Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du jetzt ja in unserer Mitte bist und wir den Gottesdienst in deinem Namen beginnen können und dürfen. Ja, und wie wir eben ja gelesen haben, ja, Herr, mach uns fest und schenke uns Mut und Geduld, ja, um deinen Namen in dieser ja so ungerechten und ungläubigen Welt zu bekennen, in der es uns leider nicht immer ja leicht fällt. Schenke uns da auch die Kraft und die Liebe zu unseren Mitmenschen, ja, ihnen einfach die frohe Botschaft, ja, mitzugeben. Ja, denn, ja, in dir haben wir alles, den Frieden mit Gott, ja, den Sieg, das ewige Leben. Und auch du schenkst uns das Wollen und das Vollbringen, sodass wir, ja, nicht unsere Ehre suchen, sondern ganz allein die Ehre dir geben. Ja, und durch deinen Heiligen Geist, ja, sind wir erfüllt und getrieben, die Wahrheit oder beziehungsweise in der Wahrheit zu wandeln und diese auch, ja, weiterzugeben. Ja, schenke uns auch, ja, Veränderung, sodass wir nicht im Fleisch wandeln, sondern, ja, dass du uns als Licht und Salz auf dieser Erde einsetzen mögest. Helfe uns, das Ich zu töten und ja täglich das Kreuz auf uns zu nehmen. Auch lege ich dir unseren Bruder Uwe Bausch hin, der heute den Predigtdienst übernehmen wird. Ja, leite und führe ihn durch deinen Heiligen Geist und schenke ja offene Herzen für dein kostbares Wort. Ja, dir sei Lob und Dank. Amen.
Ja, liebe Versammelten, liebe Geschwister, liebe Gäste, darf euch ganz herzlich auch begrüßen. Ich freue mich, dass ich auch mal wieder hier sein darf, hier bei euch in dem schönen Riedlingen. Und ich habe euch ein Thema mitgebracht, das da lautet, dass wir den Herrn Jesus bekennen. Und zwar Jesus bekennen von der Symbolik bis zur Erkenntnis. So habe ich es mal tituliert. Weil wenn ich das alles aufgeschrieben hätte, was ich eigentlich in den Titel reinpacken wollte, wäre zu lang geworden. Es macht aber auch gar nichts, denn es geht um Jesus bekennen, Jesus erkennen und wie wir auch dorthin geführt werden von ihm. Das soll das Thema sein. Ich möchte zu Beginn uns zwei Verse lesen aus dem Matthäusevangelium, aus dem Kapitel 10, Matthäus 10, Verse 32 und 33. Dort heißt es, wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Das sind einerseits sehr schöne Worte, wo wir hören, dass uns der Herr Jesus, wenn wir ihn bekennen, auch uns vor seinem Vater bekennen wird. Andererseits natürlich aber auch ein mahnendes Wort gleich danach, wenn wir es nicht tun, also ihn nicht bekennen, ihn nicht richtig bekennen, ihn womöglich auch verleugnen, dann wird er uns auch nicht bekennen vor seinem himmlischen Vater. Ja, und in der letzten Zeit wurde dieses Thema Jesus bekennen für mich auch immer ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt. Es sind ja immer solche Themen, ja, die einen ansprechen, die einem begegnen, auch in dieser Welt. Und das Thema Bekennen, mit dem sind wir natürlich sowieso generell immer konfrontiert, auch in unserem Alltag, ja, bei Gesprächen, auch wenn wir Einsätze machen im Missionsdienst oder Büchertische oder dergleichen. Ja, dann geht es ja immer im Grunde daraus und wir sind aufgerufen, auch das immer regelmäßig auch zu tun. Ja, der Auslöser, warum ich da mich jetzt etwas näher damit beschäftigt habe, war, wir wissen es ja auch von diesen Olympischen Spielen, die vor kurzem waren, und dort sind gerade bei der Eröffnungsfeier massiv, ja, wurde da gegen das Christentum, gegen den christlichen Glauben, gegen den Herrn Jesus propagiert. Ja, weltweit haben die Menschen also blasphemische, schändliche Bilder gesehen, wo eigentlich auch der Glaube, wo der Herr Jesus selbst und auch der Vater damit in den Schmutz gezogen wurden. Ja? Und es nicht in irgendeiner Ecke im Hinterhof oder bei irgendwelchen heidnischen Feiern, sondern vor aller Welt, ja, vor Milliarden von Menschen. Und das hat natürlich auch den einen oder anderen aufhorchen lassen, ja, und hat ihn dazu bewegt, jetzt auch hier dagegen etwas zu tun, nämlich Jesus einfach auch zu bekennen, ja, dass wir das nicht einfach so hinnehmen, was da gesagt wird. Wobei uns natürlich der Herr das auch vorausgesagt hat, dass wir in unserem Christen-Glaubensleben auch immer wieder nicht nur mit Verfolgung, sondern auch mit Schmähungen, mit Widerstand natürlich auch zu rechnen haben. Aber was tun wir dann? Ja? Und dann sind etliche aufgestanden, es waren leider meiner Meinung nach nicht viele, ja, also in der Öffentlichkeit, die dann aber auch Jesus bekannt haben. Und da wurden verschiedene Aktionen gemacht und das hat mich so ein bisschen auch dahin geführt, dass ich überlegt habe, was bedeutet es eigentlich, Jesus zu bekennen? Oder wie mache ich das selber? Wie bekenne ich denn den Herrn Jesus? Mache ich das überhaupt? Und mache ich es, wenn ich es mache, richtig? Oder ja, da wollte ich euch mal ein paar Gedanken mitgeben, weil jeden von uns betrifft ja dieses Thema. Oftmals ist es ja so, dass wir, wenn wir dabei sind, Jesus zu bekennen, ja, mit Worten, ja, jemand etwas zu erklären, bekennen wir oftmals gar nicht Jesus und merken es gar nicht. Das habe ich auch bei mir gemerkt. Oftmals bekennt man ja eventuell ja seine eigene Empfindungen, ja, jetzt gerade in diesem Fall, wo ich als Beispiel eben gebracht habe. Wir bekennen vielleicht auch über irgendwelche Petitionen, ja, die es da gibt, ja, den Herrn Jesus. Wir bekennen ihn, ja, in einem Protest, wie es auch viele gemacht haben jetzt gerade, ne, auch eben, ja, gegen diesen Schmähungen. Die Frage ist aber, was bekennen wir denn da? Eigentlich bekennen wir unsere Meinung. Wir bekennen unsere eigene Erkenntnis. Wir bekennen das, was wir glauben. Und das ist auch gut so, aber wir bekennen nicht wirklich den Herrn Jesus. Denn den Herrn Jesus bekennen, das ist nochmal etwas anderes. Es finden viele Veranstaltungen auch statt. Da gibt es Festivals, ja, Jesus Festival, da gibt es Märsche, ja, Marsch mit Jesus, haben sie es gerade auch in Pforzheim da, glaube ich, in Erwägung gezogen, oder vielleicht haben sie es auch schon gemacht, das weiß ich gar nicht. Also es gibt auch, nicht nur bei uns, sondern weltweit gibt es solcherlei, will ich mal sagen, Veranstaltungen. Und dann auf den ersten Blick, wenn dort der Name Jesus fällt, denkt man, ja gut, das ist ja was Gutes, ne? Da wird ja Jesus bekannt. Aber ist es wirklich so? Wer sind da die Veranstalter? Was sind das für Leute, die dort Jesus bekennen, ich muss sagen, seine Fahne hochhalten? und denen wir uns dann auch anschließen, ja, wenn wir an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Sind wir da auf der richtigen Seite oder könnte es auch sein, dass das vielleicht Leute sind, die den Herrn Jesus zwar oberflächlich bekennen, aber in Wirklichkeit ihm gar nicht nachfolgen? Was machen diese Menschen in ihrem Alltag? Wir wissen es nicht. Ja? Was sind das für Menschen, ja, denen wir uns da anschließen, ja, die dort, in welchen Organisationen sind die tätig? Was tun die? Ja? Wie treten die nach außen auf? Und das sind dann Dinge, die wir einfach auch zu wenig auch prüfen. Und dann heißt es einfach, ja, das ist ja in Sache Jesus und Jesus ist dabei und deswegen ist es eine gute Sache. So einfach ist es nicht. Wir bekennen auch vielleicht unsere Gemeinde. Ja, jeder, ihr habt eure Gemeinde, auch ich komme auch aus einer Gemeinde und da haben wir auch ein Glaubensbekenntnis. Und wenn man dann auf der Straße steht, so ein Büchertisch, ja, und dann redet man über den Glauben und dann bekennt man vielleicht auch die Gemeinde. Man bekennen auch, dass wir bibeltreu sind, bibeltreue Gemeinde. Damit bekennen wir auch die Bibel. Aber ist es, wenn ich die Bibel bekenne, dass ich dann auch Jesus bekenne? Weil die Bibel bekennen ja viele. Es gibt viele Organisationen, es gibt viele Sekten, es gibt tausende verschiedene Richtungen und es nimmt ja auch der Mensch, der kommt, der Ungläubige, der Mensch in dieser Welt, der mit all dem gar nichts zu tun hat eigentlich, der nimmt es aber trotzdem wahr. Der nimmt wahr, dass da viele sich auf die Bibel bekennen, aber sie leben alle unterschiedlich. Sie tun Dinge, die vielleicht nach seinem Gerechtigkeitssinn gar nicht eines Christen würdig sind. Und dann können wir uns auch nicht einfach hergehen und können sagen, ja, ich folge jetzt der Bibel nach. Die Bibel, das ist mein Wegbegleiter, das ist meine Anleitung für mein Leben. Natürlich ist das. Aber wie gesagt, dieses Zeugnis auf die Bibel bezogen, das hat noch nicht das Gewicht, dass ich Jesus wirklich bekenne. Dass da einer merkt, da ist irgendetwas anderes, weil das einfach viele machen und viele auch teilweise oberflächlich machen. Dann wird über verschiedene Prophezeiungen, Prophetien bekannt. Ja. Da wird diskutiert, auch in der Christenheit, und es wird nach außen getragen, auch zu den Menschen, die vielleicht die Bibel gar nicht kennen. Man denkt nur an die Entrückung, was da alles für verschiedene Szenarien geben. Da gibt es Filme. Dann gibt es, jetzt war jetzt auch gerade in letzter Zeit, dieser Chosen, dieser Film, ja, wo Jesus dort dargestellt wird. Ja. Ist das Jesus bekannt? Ich glaube nicht, ja. Es geht da viel über Jesus und viele Menschen wissen auch etwas über Jesus, aber von Jesus wissen heißt noch lange nicht, dass ich ihn kenne. Denn ich kann ihn wirklich nur dann bekennen, wenn ich ihn auch wirklich kenne und wenn ich ihn erkannt habe und wenn auch er mich erkannt hat. Das ist das, wo es wichtig ist für uns, die wir ja seine Kinder sind, dass wir uns da auch noch einmal etwas abheben von diesen Massenkundgebungen, wo es einfach hier Menschen kommen, die vielleicht eine Fahne mit Jesus schwenken oder dergleichen. Und das verzerrt das Bild des Herrn in dieser Welt und führt letztendlich dazu, dass letztlich dann auch solche Dinge passieren, wie es da in der Olympiade passiert sind. Also wir müssen uns da wirklich fragen, ja, wie mache ich das selber? Ja, und das habe ich mich auch hinterfragt. Und und oftmals bin ich da auch vielleicht mal zu vorschnell mit einer Meinung oder rede nachher etwas, wobei ich Jesus bekennen will und bin auf einmal ganz abgekommen vom Thema. Ja, und rede über irgendwelche Details, ja, oder über irgendwelche, wie soll man sagen, allgemeine Dinge oder menschliche Gerechtigkeit und so weiter. Ja, da muss man wirklich aufpassen, da sind die Grenzen sehr eng. Ja, aber was heißt das jetzt, ne, dann für uns? Wenn wir tatsächlich Jesus richtig bekennen wollen, dann müssen wir ihn auch erkennen. Ich habe einfach mal ein Beispiel auch jetzt hier aus der Schrift, nämlich der Apostel Paulus, der hat in der Apostelgeschichte, wir wissen ja, er war derjenige, der die Gemeinde ja aufs Äußerste verfolgt hat, auch die neu entstandene Gemeinde ja verfolgt hat, getötet hat. Wir denken nur an Stephanus, ja, auch da stand er dabei und hat das Ganze befürwortet. Er war also ein Feind der Gemeinde und wir wissen, dass der Herr Jesus an ihm dieses Wunder vollbracht hat. Er ist ihm erschienen und da hat er den Herrn erkannt und er hat sein komplettes Auftreten, seine Meinung, sein Herz, alles, sein ganzes Wesen wurde auf einmal verändert und er stand auf einmal auf der ganz anderen Seite und hat den Herrn Jesus bekannt. Jetzt gerade mal die Verse 15 und 16 aus der Apostelgeschichte 9, dort wird also praktisch diese Begebenheit geschildert und in Vers 15 und 16, da ist ihm also der Herr schon begegnet gewesen, er ist erblindet und jetzt schickt er einen Bruder, den Ananias, zu dem Paulus hin. Ja, da heißt dann folgendes in Vers 15 und 16, der Herr sagte zu ihm, zu dem Ananias, geh hin, denn er, also der Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Nationen und vor Könige zu tragen und vor die Kinder Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Also das sehen wir auch schon, ja, der Herr Jesus hat ihn erwählt, er hat ihn als denjenigen erwählt, der das Evangelium in diese Welt hinaustragen soll, der ihn bekennen soll und dass er viel in seinem Namen leiden muss. Wir sehen also, dass Jesus bekennen auch mit Leiden verbunden ist. Das müssen nicht unbedingt körperliche Leiden sein. Natürlich, wenn man auf Widerstand trifft, wenn man geschmäht wird, ja, wenn man verlacht wird, das sind auch Leiden, die man dann hat. Aber die nimmt man auf sich und auch nehmen wir auch wir auf uns. Und der Paulus, da geht es dann weiter im Vers 19, heißt dann, Paulus nahm, da hieß er ja noch Saulus, ja, er ist ja vom Saulus zum Paulus geworden, er nahm Nahrung zu sich und stärkte sich, Saulus aber war einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und hatte er Gemeinschaft und gleich darauf predigte er den Christus in den Synagogen, dass dieser Gottes Sohn sei. Und das sehen wir schon, er war so ergriffen, ja, und hat den Herrn, den er vorher verfolgt hat, erkannt als den Sohn Gottes. Und als diesen Sohn hat er ihn auch gepredigt. Und das war natürlich für die Juden in den Synagogen ein Schockerlebnis erstmal, ja, denn sowas hatten die ja noch nie gehört. Ja, und das war für sie gar nicht vorstellbar. Für sie war Jesus ja einer, der ist umgebracht worden, das war ein Irrlehrer, das war einer, der Gott sogar, würde ich mal sagen, verleumdet hat und so weiter. So haben die Juden ihn ja gesehen. Und jetzt kommt Paulus und predigt ihn als den Sohn Gottes. Also, das hat er nur deshalb tun können, weil er erfasst war, weil der Herr ihn praktisch beleuchtet hat, innen heraus, also den Heiligen Geist bekommen hatte, um dieses Werk jetzt zu beginnen. Und dann hat er es begonnen und hat es weitergeführt und wir sind heute ja in seinen Fußstapfen von Paulus, er sagt ja selbst auch im Philipperbrief, werdet meine Nachahmer. Wir sind es diejenigen, die auch diesen Auftrag eben haben. Aber wie können wir jetzt den Herrn erkennen? Und wenn man mal dieses Wort erkennen nimmt, auch da ist es wichtig, manchmal ist es einfach wichtig, dass man auf Details geht, auch in der Schrift, und dass man einfach mal da ein bisschen nachforscht, was bedeutet denn das, dieses Wort. Wir müssen uns immer klar sein, unser Wort, das wir haben in unserer Bibel, egal welche Ausgabe ihr jetzt habt, es ist eine deutsche Bibel, davon gehe ich jetzt mal aus, wenn ihr deutsch seid, und eine deutsche Bibel ist eine Übersetzung. Es sind immer Übersetzungen. Ja, aber das Ursprungswort, das hat, nicht, dass es falsch übersetzt wäre, aber oftmals haben die Ursprungsworte im Hebräischen und auch im Griechischen vielfache Bedeutung. Wir können es aber in der Übersetzung nur mit einem Wort darstellen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man da auch mal hinterfragt. Gerade bei solchen Dingen, wie jetzt zum Beispiel dieses Wort bei dem Erkennen oder auch das Wort Glauben, noch wichtiger, ja, also genauso wichtig. Auch da muss man hinterfragen, mal, habe ich auch schon drüber gepredigt, ne, was bedeutet das denn? Es hat viele Bedeutungen. Ja? Und auch dieses Wort hier, das bedeutet im Hebräischen Yada, heißt es. Dieses Wort erkennen, das bedeutet in einer Beziehung stehen, Das heißt also nicht nur irgendwas sehen und registrieren, sondern in einer Beziehung stehen, ja sogar Anteil nehmen an dem, was man da erkennen will, eins werden letztendlich in der höchsten Stufe mit dem, was man da erkennen möchte, ja, und auch etwas von dem Wesen des anderen erfassen. Es ist also auch ein Wort, das einen Bezug hat, sowohl im Geistlichen als auch im Seelischen als auch im Körperlichen. Also dieses Wort erkennen umfasst im Grunde den ganzen Menschen mit Seele, Körper und Geist. Und wir sehen das auch, als zum ersten Mal kommt das, dieses Wort vor in dem ersten Buch Mose, schon im 4. Kapitel. Und bestimmt kennt ihr auch diesen Vers. Da heißt es nämlich, also nach dem Sündenfall war das dann, Kapitel 3, und jetzt sehen wir in Kapitel 4, der erste Vers, und da heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain und sagte, ich habe mit der Hilfe des Herrn einen Mann hervorgebracht. Da haben wir schon dieses Erkennen, also bezogen auf ein Ehepaar, ja, das hier gemeinsam ein Kind zeugte. Also und später wird es uns ja auch erklärt, auch nochmal in der Schrift, dass auch hier, wenn zwei Menschen ja, sich heiraten, dass sie sich dann lossagen von der Familie, losgehen, ja, trennen, nicht lossagen im negativen Sinne, sondern und dann ein Fleisch werden. Ja. Also sie erkennen sich im Grunde gegenseitig. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Körperliche, sondern eben auf den gesamten Menschen. Und so müssen wir uns das auch vorstellen, wenn wir heute den Herrn Jesus erkennen wollen, dann können wir nicht erkennen, nur weil wir jetzt gerade mal ein paar Dinge in der Bibel von ihm gelesen haben, ja, und seine Geschichte kennen, sondern da gehört mehr dazu. Stellt euch nur mal vor, viele von euch sind ja auch verheiratet, irgendwann habt ihr euren Partner kennengelernt. Ja, in dem Moment, als ihr ihn kennengelernt habt, war das eine vollkommen fremde Person. Irgendwann ist euch dieser Partner eben über den Weg gelaufen und ja, Gott hat es so geführt, ja, im allerbesten Falle. Ja. Und dann hat man diesen Menschen erstmal kennenlernen müssen. Erstmal stellt man sich vor, ja, wie man heißt, ja, wie alt er ist, was macht er denn, wo kommt er her, was hat er für einen Hintergrund und so weiter. Und so lernt man sich im Laufe der Zeit immer etwas mehr kennen. Schließlich heiratet man. Aber selbst bei der Heirat hat man sich noch nicht vollständig erkannt. Ja, das setze ich jetzt einfach mal voraus, ne? Denn man will ja jetzt nicht 20 Jahre warten, bis ich jemanden vollständig erkannt habe, um ihn dann zu heiraten. In der Regel macht man es früher. Ja? Und, aber dann ist da die Ehezeit und das ist ein gutes Beispiel, was ja auch der Herr Jesus das gleichsetzt mit der Gemeinde als Braut und ihm als Bräutigam. Da die Ehezeit ist eine Zeit, ein Leben lang, dass man sich gegenseitig erkennt, ja? Und immer mehr ja, eins wird letztendlich und genau das ist das Bild, was auch der Herr Jesus für sich und für die Gemeinde ja da praktisch uns als Beispiel vor die Augen hält. Und das ist eine wunderbare Sache, ja, denn in dem Moment, wenn ich verheiratet bin, bin ich ja noch nicht fertig, bin noch nicht eins geworden, ja, ihr wisst es ja, sondern es ist eine Entwicklung, ja, die immer weitergeht und die auch noch nicht fertig ist, ja. Selbst wenn ich bis im hohen Alter ist es ein Wachstumsprozess, genau wie die Gemeinde zu dem Herrn Jesus. Und dann werden wir irgendwann vollkommen sein in der Ewigkeit, dann erreichen wir erst die Vollkommenheit. Solange wir noch in unserem Fleisch leben, hier auf dieser Erde, in unserem Körper, den wir ja als Fleisch bezeichnen können, da wird diese Vollkommenheit niemals eintreten. Und jetzt überlegt mal auch, nicht nur der Ehepartner, sondern vielleicht eure Nachbarn. Vielleicht wohnen die schon 30, 40 Jahre neben euch. Ihr kennt die natürlich. Ihr kennt auch ein paar Gewohnheiten von denen, aber kennt ihr sie wirklich? Oder denkt an eure weitläufigen Verwandten. Ich sage jetzt mal Neffen, Nichten, Onkels vielleicht, Schwager, Schwägerin, ja, die gehören zur Familie. Die Leute kennt ihr, aber kennt ihr sie wirklich? Ich habe das Beispiel gebracht auch letztens, dass ich gesagt habe, also oft, es kommt ja oft vor, wenn man in der Presse liest, ja, wenn jetzt ein schweres Verbrechen zum Beispiel geschehen ist, dann ist mir das schon oft aufgefallen, dass irgendein Verbrechen war, egal welches jetzt, ja, und es war vielleicht in einem kleinen beschaulichen Ort hier, wie hier, so ein kleines Dorf, wo eigentlich jeder jeden kennt, ja, und dann passiert was Schlimmes und einer von diesen Bewohnern hat hier dieses schlimme Verbrechen gemacht und dann hieß es ja, aber keiner konnte das verstehen, denn es war ja ein netter Mensch, ein freundlicher Mensch, ein hilfsbereiter Mensch und so weiter. Ja. Also man sieht, man hat zwar gewusst, wer er ist, aber man hat ihn nicht wirklich gekannt. Ja. Und genau das ist es, was uns auch letztendlich beim Herrn Jesus, bei unserer Beziehung zu ihm letztendlich auch bewusst sein soll, dass wir ihn richtig kennen müssen. Der Herr hat in seiner Schrift schon im Alten Testament darauf hingewiesen, und ich will uns mal den einen Vers lesen, das ist Jeremia, aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 24, der Vers 7. Da sagt er, der Herr zu Jeremia, und ich will ihnen, also dem Volk, ein Herz geben. Ich will ihnen ein Herz geben, um mich zu erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein, denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. Also hier sehen wir, dass Gott uns ein Herz geben muss. Das heißt, er muss unser Herz verändern. Und er sagt es ja auch mit dem Hinweis, ein paar Kapitel weiter hier in Jeremia, wo dieser ganz konkrete Hinweis auf den neuen Bund kommt, Jeremia 31, Vers 31, wo er sagt, ich werde einen neuen Bund mit ihnen machen und werde ihnen mein Gesetz auf ihr Herz schreiben. Ja, und da ist es nämlich jetzt dann gemeint, was er sagt, oder in Hesekiel gibt es ja auch ein paar Stellen, ja, wo er praktisch dieses steinerne Herz in das fleischliche Herz wieder verwandelt. Und das ist das, was Gott dann tut, damit wir ihn erkennen können. Das ist also, ihr seht, dass diese Bedeutung des Wortes sehr vielfältig ist. Ein Vers, das ist einer meiner Lieblingsverse, da kommt auch dieses Wort erkennen vor. Und das ist jetzt einer noch aus dem Neuen Testament. Da geht es auch darum, zu erkennen. Und zwar ist das Johannesevangelium, Kapitel 17, das ist dieses hohe priesterliche Gebet, ganz am Anfang, der dritte Vers. Ja? Und da wird uns erklärt, was das ewige Leben ist. Ja, und zwar wörtlich erklärt. Das ist also auch, sagen wir mal, vielleicht als Hinweis interessant für euch. Es ist in der Bibel oftmals so, dass ich jetzt ganz wörtlich genommen eine Antwort bekomme auf eine Frage, was ist denn dies, was ist das, was ist jenes? Ja, und dann brauche ich keine große Theologie oder Auslegungsbücher zu wälzen, sondern es steht oftmals in einem einzigen Vers in der Bibel, was es ist. Und so ist es auch mit dem ewigen Leben. Da steht es dann drin, in Johannes 17, Vers 3. Da heißt es nämlich, das aber ist das ewige Leben. Und dann heißt es, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wenn ich das erkannt habe, dann habe ich das ewige Leben. Es ist also etwas mehr wie nur Wissen, dass es einen Gott gibt, Wissen, dass er einen Sohn hat, Wissen, was der alles gemacht hat. Nein, dieses Erkennen ist viel mehr, es ist im Herz erkennen, was der Herr für uns getan hat, was er für uns bedeutet, was er genau getan hat, was er getan hat, wiederum bedeutet. Ja, das gehört alles zusammen. Und wenn ich das erkenne, dann habe ich das ewige Leben. Und dann kann ich auch den Herrn richtig bekennen. Und nur dieses richtige Bekennen hat bei Gott auch einen Wert. Wir sehen das auch an einer anderen Stelle, die ich hierzu noch einmal anführen möchte. Und zwar im Matthäus-Evangelium wieder, in der Bergpredigt, da ist auch eine Stelle, die kennen wir alle. Da gehe ich davon aus, wer schon mal die Bergpredigt gelesen hat, ganz am Ende. Und das ist eine Mahnung an uns. Nämlich die Verse 21 und 22 und 23. Also Matthäus 7, Verse 21 bis 23. Da heißt es, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen, also im Namen Jesu, Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele mächtige Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Und genau das ist der Punkt auch, ja, dass heutzutage eben in dieser Welt viele, in Anführungsstrichen, Bekenner und ganze Organisationen, ja, in dieser Welt unterwegs sind, wo man sich fragen muss, zu welcher Seite gehören die denn? Ja? Nicht, dass sie jetzt komplett auf der falschen Seite sind, aber sie sind auch nicht auf der richtigen. Sie stehen vielleicht irgendwo dazwischen. Sie haben ihr eigenen Willen, ja, ihr eigenes, würde ich mal sagen, ihre eigenen Pläne, und Jesus wird dazu mit dazugenommen. Ja? So hat es oftmals den Eindruck. Und wenn man sich so jemand oder einer solchen Organisation anschließt, dann muss man sehr genau prüfen, was sind da für Leute dahinter? Sind die wirklich wirkliche Bekenner des Herrn? Oder ist es nur ein Lippenbekenntnis und der Herr kennt sie gar nicht? Und wenn man weiß, dass die Herde klein ist, ja, dann weiß man auch, dass man also hier wirklich sehr vorsichtig sein muss, wenn man in Kontakt tritt mit anderen, wie man sagen, Organisationen. Da kommen wir immer in Kontakt, keine Frage. Aber man muss wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und sollten Zweifel herrschen, im Zweifelsfall immer nichts machen dann. Ja? Einfach wegbleiben und vielleicht hier lieber ein persönliches Gespräch mit irgendjemandem führen, bevor ich auf irgendein Festival oder irgendwas gehe. Also Festivals meine ich jetzt zum Beispiel, es betrifft jetzt auch viel die Jugendlichen, da wird ja sehr viel gemacht, ja, auch dieses Gebetshaus da in Augsburg und so weiter. Ja, das ist zum Beispiel so ein Fall, ja, wo lauter solche Festivals gemacht werden. Ein Festival ist ja toll, ja. Ich war auch in meiner Jugend auf Festivals, da war ich aber nicht gläubig, ja, und ich habe nichts gegen Festivals, nur wenn sie mit Jesus verbunden werden und das auf einmal ein Jesus-Festival wird, also ich meine, dann bin ich irgendwo auf dem falschen Weg. Ja? Es gibt keine Jesus-Festivals. Ja? Der Herr hat gesagt, wer mich bekennt, der muss leiden auch. Ja? Und das ist keine Show, so wie sie gemacht wird in dieser Welt, sondern es ist eine ganz ernsthafte Sache, dass wir unseren Herrn hier richtig bekennen und auch, wie gesagt, erkennen. Ja, da gibt es noch ein Beispiel, wo der Herr Jesus sowas Ähnliches sagt, das ist das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen, auch das ist sicherlich bekannt, ja, auch bei euch, 5 Jungfrauen, ja, die dann eingehen zu dem Bräutigam und die anderen 5, die kommen zu spät und dann sagt der Herr zu ihnen, ich habe euch nie gekannt. Wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Ja? Auch da ist es, wie es bei dieser Stelle hier in der Bergpredigt ähnlich, ja, dass der Herr einfach sagt, hier, ihr seid nicht meine Kinder in dem Sinne, dass ihr mich wirklich kennt und eure Bekenntnisse waren nur Lippenbekenntnisse. Ihr habt zwar viel in meinem Namen gemacht, aber nicht wirklich bekannt. Ja, das ist natürlich ein sehr mahnender Vers auch für uns, der uns immer nachdenklich machen sollte und wie gesagt auch vorsichtig machen sollte. Oder wenn man an die Filme denkt, die es da gibt. Ja, ich sage jetzt mal, wenn etwas, ja, wie in den USA als Serie im Fernsehen kommt, wie da diese Serie über die Entrückung, nur als Beispiel, die haben wir schon vor Jahren. Ja, das kann niemals, niemals vom Herrn sein. Ja. Das muss man einfach wissen, ja, denn da stecken Leute dahinter, die alles andere als Geschwister sind, sondern das sind Feinde tatsächlich des Evangeliums, die da teilweise die Botschaften, die sich nach außen hin oberflächlich gut anhören, keine Frage, aber das ist ja gerade der Trick. Der Feind, der Satan erscheint uns ja auch als ein Engel des Lichts und versucht uns zu verführen. Ja? Er kommt natürlich jetzt nicht da als großes, böses Monster uns über den Weg, sondern er kommt eben auf solche Art und Weise zu den Menschen und verfälscht ihr Gottesbild oder dieses Buch, die Hütte, wo da vor Jahren Jahren mal war, ja, solche Dinge, ja. Also, das sind alles Sachen, ja, die verführen auch, insbesondere auch unsere Jugend, aber nicht nur, auch uns selber. Und da müssen wir wirklich aufpassen, ja. Das läuft alles unter dem Bekennen von Jesus, und dann wird es verschenkt und so weiter. Und es, gerät so in Umlauf, und wir dürfen dann keinen Anteil haben, denn ansonsten würden wir uns dann auch dieser Sünden teilhaftig machen, die damit zusammenhängen. Ja. Jetzt muss man sich aber fragen, gut, wie kann ich denn jetzt für mich selber erkennen, oder welcher, wo ist der Weg, wie erkenne ich den Herrn richtig, welchen Weg gehe ich, und so, dass ich ihn auch dann wirklich bekennen kann. Ja. Und da hat uns die Schrift ein wunderbares Symbol, deswegen habe ich auch gesagt, vom Symbol zur Erkenntnis, ein wunderbares Symbol gegeben, im Alten Testament schon, ein sehr mächtiges Symbol, das uns den Weg im Grunde aufzeigt, wie wir den Herrn wirklich in der Tiefe auch erkennen können. Dieses Symbol ist die Stiftshütte. Ihr habt ja bestimmt schon gehört und bestimmt auch viele Predigten vielleicht auch darüber gehört. Aber diese Stiftshütte, die hat Gott ja praktisch, das war ja sein Haus, seine Wohnung, die er nach dem Auszug oder nach der Errettung des Volkes Israel dann praktisch verordnet hat, dass dieses Zelt innerhalb des Lagers der Israeliten, wir haben vorhin auch vom Lager gehört in der Vorrede, praktisch aufgebaut wird, sodass Gott, und das ist ja auch sein Ziel, mitten unter seinem Volk auch wohnen kann. Und dieses Symbol hat er in Form der Stiftshütte geschaffen, und später ist dann auch der Tempel in Jerusalem nach diesem Vorbild gebaut worden. Aber wichtig ist für uns diese Stiftshütte. Und die Stiftshütte, sie war ja ganz am Anfang ein Zelt der Begegnung. Hier sollte praktisch durch den Vermittler Mose Gott sich seinem Volk, wie man sagen, nahen, oder umgekehrt, auch das Volk konnte sich Gott nahen und konnte so eine Beziehung, in Anführungsstrichen, noch nicht so, wie es heute ist, ja, das hat sich ja geändert, kommen wir nachher noch drauf, aber es war schon mal der erste Schritt, den Gott getan hat, um seinem Volk zu zeigen, ich bin da, ich bin bei euch, ich stärke euch, ich führe und leite euch dorthin und beschütze euch auch, und das hat er ja in mannigfacher Weise getan, bei dem angefangen mit dem Exodus und dann bis in das Land hinein, und auch später noch war Gott immer da. Nur das Volk ist immer abgefallen, ja. Das Volk ist immer weggegangen und hat nicht das wahrgenommen, was Gott eigentlich wollte. Ne? Hat ihn eigentlich abgelehnt auch. Und so ist es auch heute. Ja? Da sind die heutigen, das heutige Volk Gottes nichts anderes wie das Volk Gottes im Alten Testament, nämlich die Israeliten. Ja? Aber doch kann uns dieses Symbol behilflich sein, wenn wir Gott wirklich erkennen wollen. Ja? Und es ist auch erforderlich, es ist eine Pflicht auch, dass wir das tun, denn sonst werden wir vielleicht verhungern unterwegs auf unserem Weg. Das wollen wir ja nicht. Das will auch Gott nicht. Und deswegen hat er uns so viel an die Hand gegeben, dass wir das auch mit seiner Hilfe schaffen können. Nicht? Wir können es selber nicht machen, aber durch ihn können wir das erreichen. Im Hebräer 10, Kapitel 10, Vers 19 und 20. Da ist das aufgeschrieben und aufgezeigt, welchen Weg wir da gehen können, ja, um eben genau das zu erreichen, dass wir Gott erkennen und das ewige Leben haben. Da heißt es: Brüder, weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen zum Eintritt ins Heiligtum haben, den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang, das heißt durch seinen Leib, bereitet hat. Und genau das ist der Weg. Und jetzt will ich euch einfach mal, jetzt habe ich hier, ich hoffe es klappt, ein Ah ja, hier. Ein Bild mitgebracht von dieser Stiftshütte, das man sich gerade mal vorstellen kann. Ja? Wir werden jetzt nicht die einzelnen Details durchgehen, weil da sind ja ganze Bücher drüber geschrieben worden, ja? Sondern einfach nur mal das Ganze als Symbol sehen, so wie es Gott auch gemeint hat. Und dann, dass wir auch den Weg erkennen, den er uns hier im Grunde, sagen wir mal, offenlegt, ja? Den er uns an die Hand gegeben hat, diesen Weg. Und da wollen wir uns erstmal anschauen, diese Stiftshütte, wie die ausgesehen hat. Ihr seht es hinter mir. Diese Stiftshütte mit dem Zaun außen herum, die stand also mitten im Lager. Und außerhalb, drumherum waren die Zelte, ne, des Volkes Israel. Angefangen mit den Leviten, die direkt als Erste bei dieser Hütte waren. Und dann außen herum immer weiter dann die anderen Stämme eigentlich. Ja. So dass Gott also praktisch mitten unter ihnen war. Das nur zur Info. Ja. Und dann sehen wir hier, dass auch hier nur ein Tor ist, das heißt ein Eingang in diese Stiftshütte. Dieser Eingang, der liegt im Osten. Das ist auch wichtig, ja, denn aus dem Osten ist damals die Menschen sind vertrieben worden, ja, nach Osten, wir wissen das, ne, aus dem Paradies. Und das hat natürlich auch eine Bedeutung, dass auch da wieder der Zugang eben geschaffen wird, der dann ja im Paradies versperrt war, ja, durch die Cherubim, die da saßen, ja, mit den Schwertern und haben dann den Weg, den Zugang zu Gott und ins Paradies, ja, den Menschen verwehrt. Warum? Weil sie in Sünde gefallen waren, ja. Und das hat also auch etwas damit zu tun. Und der weiße Zaun darum herum, das sind Leinen, ganz spezielle Leinen, die im Grunde das Heilige repräsentieren, zu schützen. Ja, es ist umgeben, ja, von weißen Leinen. Das heißt, es ist abgesondert von der Sünde, die außerhalb dieser Stiftshütte dann war. Denn wir wissen, dass die Menschen sündige Menschen, ja. Seit Adam sind wir in seinem Bild geboren und er war derjenige, der gefallen ist, ja. Und es wird ab und zu als Erbsünde bezeichnet, aber wir sind hier nach dem Bilde Adams letztendlich geschaffen, ja. Das lesen wir in, das können wir vielleicht nochmal kurz lesen, damit uns das auch nochmal bewusst ist. Man sagt ja immer so viele Sachen, aber dann ist es immer auch gut, wenn man weiß, dass es auch in der Schrift seinen Rückhalt findet, nämlich in Kapitel 5, 1. Mose 5, da heißt es, und Adam war 130 Jahre alt, also im dritten Vers, Kapitel 5, 1. Mose 5, 3. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, das war dann der Seth, ihm gleich nach seinem Bild und nannte ihn Seth. Nach seinem Bild. Also das heißt, wir sind alle ursprünglich nach dem Bilde Gottes erschaffen, aber dann durch den Sündenfall sind wir jetzt alle Nachkommen von Adam. Ja, nach seinem Bild erschaffen, das heißt, wir sind Sünder und als Sünder, mit Sünder kann Gott keine Gemeinschaft haben. Deswegen ist er hier abgetrennt, aber es gibt ein Tor. Ja. Gott ist ja gekommen, ja, damit wir eben diesen Zustand, diesen sündigen Zustand auch für uns damit wir gerechtfertigt werden, ja, damit wir nicht in diesem sündhaften Zustand verbleiben und verloren gehen, ja, sondern Gott will ja, dass wir gerettet werden. Deshalb also das Tor. Und wenn man jetzt die Symbolik einfach mal nimmt von dieser Stiftshütte, dann sehen wir hier, dass also praktisch durch das Tor der Eingang war, da konnte das normale Volk, ja, also wie jetzt wir konnten dorthin gehen, also sprich die Israeliten, und konnten, wenn sie durch das Tor gegangen sind, waren sie in dem sogenannten Vorhof und konnten dort Opfertiere abgeben, die dann auf dem Brandopferaltar, das ist dieser Altar, den man gleich sehen mit dieser großen Flamme vorne, das war das allererste, was man gesehen hat, und dort sind die Tiere, ja, dort sind die Sündopfer praktisch angenommen worden von dem normalen Volk. Weiter ist das Volk nicht gekommen. Sie sind nur in den Vorhof hineingekommen und sie durften da nicht weitergehen. Sie haben ihre Opfertiere abgegeben und sind dann wieder im Grund herausgekommen. Jetzt ging es weiter mit denen, die dann dieses Opfer praktisch im Heiligtum, das heißt in dem Zelt, vor Gott gebracht haben. Das waren dann die Priester. Wir wissen, das waren die Leviten. Und deswegen steht auch zwischen dem Brandopferaltar und der Stiftshütte da ein großes Becken. Und dieses Becken, da haben sich die Priester praktisch gewaschen, also gereinigt, bevor sie in das Heiligtum hineingegangen sind. Und das Heiligtum, also das ganze Zelt. Und innerhalb des Heiligtums gab es noch das Allerheiligste. Das war dann dort, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester hineingegangen ist und tatsächlich auch dann die Begegnung mit Gott hatte und für das Volk praktisch die Sühnung durch die Opfer, die außerhalb des Lagers dann verbrannt worden sind allerdings, erbracht hat. Also das mal im Schnelldurchlauf. Was ist jetzt für uns wichtig? Das, was wir hier sehen, der Brandopferaltar, das ist der Herr Jesus. Das ist das Bild für den Herrn Jesus, der sich dahingegeben hat, der am Kreuz von Golgatha sein Leben gelassen hat als Opfer zur Vergebung der Sünden. Genau das ist das hier. Ja? Hier findet die Vergebung der Sünden statt. Das heißt, das Opfer, das von Gott anerkannt wurde durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus, der dann damit praktisch die Rechtfertigung und die Sühnung erwirkt hat für uns, für die, die wir Buße tun. Nur wer Buße tut, der kann auch Sühnung erfahren. Also das heißt, wir brauchen keine Tieropfer mehr bringen, aber wir bringen im Grunde uns selbst, ja, dass wir unseren Sinn ändern, dass wir Buße tun, das ist die Übersetzung von Buße tun, unseren Sinn verändern, also wieder unseren Sinn weg von der Sünde hin zu dem Herrn Jesus, auf ihn den Blick richten und dann haben wir unseren Sinn wieder verändert, ja, und der Herr Jesus, er vergibt uns daraufhin unsere Sünden. Ja? Und diese Zusage haben wir ja jetzt im Neuen Bund. Die hatten die damaligen Israeliten nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es ein wunderbares Bild auch für uns. Die mussten jetzt erstmal stehen bleiben und dann sind die Priester ins Heiligtum hineingegangen, also in dieses Zelt. Und wir wissen, dort in diesem Zelt gab es auch verschiedene Gegenstände, die jetzt auch wiederum einen geistlichen Sinn haben. Da steht zum einen der Leuchter, ja, den kennen wir, diese Menora, der siebenarmige Leuchter, der immer geleuchtet hat. Dieses Licht musste immer praktisch am Brennen gehalten werden. Und dieses Licht symbolisiert natürlich innen drin das Licht der Welt. Der Herr Jesus, der uns erleuchtet. Auch vorhin haben wir gesungen, ja, dass wir, wer Jesus am Kreuze erkennt, in dem wird es hell. Ja, das ist das Licht, was durch den Herrn Jesus uns erfasst, so wie es auch Paulus erfasst hat, bei dem Beispiel, wo ich vorgelesen habe. Er wurde erleuchtet und dieses Licht, diese Erleuchtung ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass wir geheiligt werden. Denn in dem Zelt, nach der Opferung, da findet die Heiligung statt. Es ist ein Symbol dafür, dass wir geheiligt werden. Muss man wissen, was geheiligt werden heißt. Heilig werden bedeutet abgesondert sein von der Sünde. Das ist die Übersetzung von heilig sein. Deswegen ist auch Gott der dreimal heilige Gott. Heilig, 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 singen die Engel. Er ist abgesondert von der Welt, er ist abgesondert von der Sünde, von allem Bösen. Und das ist das, was in der Heiligung passiert. Und das können wir nur dann erreichen, wenn wir auch diesen Weg der Heiligung gehen. Die Priester haben das für die Israeliten gemacht. Gibt es noch zwei weitere Gegenstände und dann erkläre ich nochmal was zu den Priestern. Also das eine ist das Licht. Und dieses Licht, das befähigt uns auch übrigens nach Apostelgeschichte 1, Vers 8, ja, dass wir, sagt uns der Herr Jesus ja, oder zu den Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Also sprich, ihr werdet bekennen. Ja. Und das können wir nur, wenn wir selber innerlich erleuchtet sind von dem Herrn. Der zweite Gegenstand, der da steht in dieser Stiftshütte, in diesem Zelt, das sind die Schaubrote. Die Brote sind 12 Brote, die immer vor das Angesicht Gottes gestellt wurden und die auch immer wieder erneuert wurden und dann letztendlich gegessen wurden von den Priestern. Aber nur von den Priestern durfte sie gegessen werden. Da gibt es ja auch ein paar Geschichten, ja, wie zum Beispiel König David, ne, der das da gegessen hat, durfte er eigentlich gar nicht. Ja. Also spielt es aber keine Rolle, ist mir gerade nur eingefallen. Aber wichtig ist für uns, dass da die Brote liegen, und die Brote, die haben auch einen geistigen Bedeutung, nämlich das Brot ist unsere Nahrung. Ja. Jedes Wort Gottes, ja, wir beten es auch im Vater unser, ne? Unser tägliches Brot gib uns heute. Da ist nicht nur das Brot gemeint, von dem wir satt werden, es ist auch gemeint das Brot, das Wort Gottes, das uns ernährt, nämlich geistig. Und auch das brauchen wir, und auch das ist in diesem Heiligtum darin, wo dass die Priester letztendlich, wo nur die Priester Zugang hatten. Also die sind gesalbt worden, kann man sagen, wir kennen das ja aus dem Alten Testament, da wurden die Könige, die Propheten und die Priester, das sind diejenigen, die eine Salbung erhalten haben. Ja? Die wurden gesalbt, und diese Salbung hat sie dann praktisch befähigt und auch legitimiert vor Gott, diesen Dienst auch letztlich zu tun. Also die Priester, die dann in dem Zelt waren, die taten einen Dienst für Gott, und dafür sind sie gesalbt worden. Das sind auch wir heute, ja. Wir sind auch gesalbt, kann man sagen, mit dem Heiligen Geist, dass wir Gott dienen. Das ist ja der Sinn unseres Lebens, ja? Gott zu dienen. Wir sollen ja kein eigenmächtiges Leben führen, dann bräuchten wir ja Gott gar nicht. Ja? So, das haben wir ja vorher gemacht, also bevor wir Gott erkannt haben. Und der dritte, also wir haben das Licht, wir haben das Brot, und der dritte Gegenstand, der da drin ist, der sogenannte Räucheraltar. Das heißt, da wurden Kräuter geräuchert zum Wohlgeruch für Gott, kann man sagen. Und das bedeutet, ist ein Sinnbild für die Gebete der Heiligen, also für unsere Gebete, die da zu Gott aufsteigen. Wir haben ein schönes Bild, das wiederholt sich dann auch nochmal, wird auch aufgegriffen in der Offenbarung. Gerade in der Offenbarung wird sehr viel aufgegriffen, ja, auch was jetzt hier Stiftshütte und was das Alte Testament betrifft, ja. Und in Vers 8, in Kapitel 8 in der Offenbarung heißt es, will ich gerade mal lesen, weil es so eine schöne Stelle ist. Ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Kapitel 8, Abvers 2. Ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, und damit er es mit den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Thron bringe. Und der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen stieg aus der Hand des Engels vor Gott auf. Also das ist nochmal ein schönes Bild, ja, so wie es eigentlich in der Stiftshütte da auch vorgeschattet war. Also Gott hat seinen Weg, ne, von den Symbolen nie verlassen. Ja? Das ist einmal festgelegt worden, und es wiederholt sich natürlich geistig gesehen auf viele verschiedene Art und Weise. Und jetzt dürfen wir erkennen, und auch aus der Schrift, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Vers aus dem 2. Petrusbrief, wo wir erkennen, dass diese Heiligung, nachdem wir die Vergebung erlangt haben, begeben wir uns auf den Weg der Heiligung. Da sind wir jeden Tag drauf. Das ist ein Weg, den wir jeden Tag gehen, unser ganzes Leben. Ja? Vergebung der Sünden, Reinigung und dann die Heiligung. Und warum? Weil wir jetzt die Priester Gottes sind. Wir wissen, dass es diese Leviten nicht mehr gibt, ja? Im Neuen Bund. Da gibt es keinen Priesterdienst mehr, sondern der Herr Jesus hat diesen Priesterdienst abgeschafft. Er selber ist der hohe Priester nach einer Ordnung Melchisedeks, heißt es. Und alle anderen waren Priester nach der Ordnung von Aaron. Also dieses aaronitische Priestertum gibt es nicht mehr für uns im Neuen Bund. Der Herr Jesus ist der hohe Priester, aber wir sind die Priester. Das können wir lesen in dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Da heißt es, jetzt bin ich hier verrutscht. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber, also sind wir gemeint, seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist ein wunderbarer Vers, der beschreibt die Aufgabe von uns. Unsere Stellung beschreibt er erstmal und dann noch das, was wir als Aufgabe haben. Denn wir sind das auserwählte Volk. Wir sind die Priesterschaft, die königliche Priesterschaft. Ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Das heißt, wir gehören Gott. Wir gehören nicht mehr uns. Und das ist auch gut so. Wir gehören Gott und sind nicht mehr versklavt, ja, von der Finsternis, von dem Satan, von dem Bösen. Da sind wir ja vorher herausgekommen. Gott hat uns da herausgeholt. Ja, wie das Volk Israel aus Ägypten herausgeholt hat, hat er uns aus dieser Finsternis herausgeholt. Und jetzt sagt er, und warum hat er das gemacht? Um die Tugenden dessen zu verkünden, der eben das Ganze gemacht hat. Also die Tugenden, das heißt das Wesen Gottes. Tugenden sind ja Wesensmerkmale, die man hat. Ja? Und diese Wesensmerkmale von Gott sollen wir verkünden. Und das können wir nur, wenn wir ihn erkannt haben. Und wenn wir das tun, dann können wir ihn auch richtig bekennen. Und das ist unsere Aufgabe. Und die hat Gott hier vorgeschattet. Aber jetzt gibt es ja noch einen dritten Bereich, den man jetzt hier nicht sehen kann. Das ist da, wo dieser weiße Rauch nach oben steigt. Das ist dann dort das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten, da wohnt Gott. Das ist seine Wohnung sozusagen. Das ist der allerheiligste Ort gewesen. Keiner durfte hier rein, außer dem Hohepriester. Aber als der Herr Jesus gekreuzigt wurde, und wir wissen das, ja, da ist was passiert, nämlich ein Vorhang ist zerrissen. Und wir haben hier in dieser Stiftshütte zwei Vorhänge. Also einer bei dem Eintritt in das Heilige, ein großer Vorhang, und dann nochmal einen extra Vorhang in das Allerheiligste zu Gott hinein, wo, wie gesagt, nur der Hohepriester hinein durfte, einmal im Jahr. Aber als der Herr Jesus seinen Geist aufgegeben hat, als er starb für uns am Kreuz von Golgatha, sein Blut vergossen hat, da ist dieser Vorhang zerrissen, von oben nach unten. Also nicht von unten nach oben, dass es ein Mensch hätte machen können, sondern von oben nach unten, das ist auch eine Symbolik. So, und damit war der Zugang zu Gott frei. Was heißt das jetzt? Wir haben direkten Zugang. Wir haben direkten Zugang, wir haben die Vergebung der Sünden, wir haben die Heiligung unseres Lebens und dürfen direkt zu Gott kommen. Durch Jesus Christus, der unser Hohepriester ist, durch ihn, der in uns lebt, haben wir direkten Zugang. Und zwar nicht nur einmal im Jahr, sondern immer. Wir brauchen nicht, wie die Juden das heute immer noch feiern, ja, ihren Yom Kippur-Tag, diesen Versöhnungstag, der ist ja genau das, wenn der Hohepriester da reingeht. Die halten ja immer noch an dieser alten Regelung fest, weil sie den Herrn Jesus nicht erkannt haben. Aber alle, also wir alle, die wir seine Kinder sind, wir dürfen diesen Zugang tagtäglich in Anspruch nehmen. Und das müssen wir auch tun. Ja? Gott zwingt uns zu nichts. Aber wenn wir das tun, dann werden wir eine Beziehung aufbauen zu Gott. Wir werden ihm ähnlicher werden. Wir werden eins sein, so wie der Herr Jesus es ja auch gesagt hat. Ihr werdet eins sein. Das hat nichts mit der Ökumene zu tun. Das wird ja von denen auch wieder verfremdet, ja, dieser Ausdruck. Wir werden alle eins sein, also alle Denominationen sind eins. Das ist natürlich ein Quatsch, Entschuldigung, dass ich so sage. Das ist eine Verführung. Das hat mit dem nichts zu tun, was der Jesus gesagt hat. Wenn es heißt, ihr werdet eins sein, dann meint er seine Gemeinde, seine Braut, jeden Einzelnen von uns. Wir werden eins sein und sind eins mit Gott. Das ist damit gemeint. Er kann niemals einer eins sein, der den Herrn Jesus als Sohn nicht anerkennt, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, nur um ein Beispiel zu nennen, es gibt noch ganz viele andere auch, ja? Aber bei denen ist das sehr offensichtlich, weil sie den Herrn Jesus ja als Sohn nicht anerkennen. Ja? Die können niemals eins sein mit dem Sohn, wenn sie ihn gar nicht anerkennen. Ja? Das geht gar nicht. Also kann ein Zeuge Jehovas niemals wiedergeboren sein, ja, weil er es eben ablehnt, nur als Beispiel jetzt, ja. Ich will jetzt nichts gegen andere sagen, aber nur, dass ihr das auch wisst. Ja. Und dieses Einssein, das dürfen wir tagtäglich in Anspruch nehmen. Und das ist der Weg, der vorgeschattet ist durch diese Stiftshütte und später durch den Tempel. Und diesen Weg, diesen alten Weg, den gibt es nicht mehr. Deswegen wurde der Tempel auch zerstört. Deswegen wurde auch Jerusalem zerstört. Das hat der Herr Jesus ja vorausgesagt. Damit war der alte Bund hinfällig. Der alte Bund ist hinfällig. Ein neuer Bund ist da und wir wissen das. Der neue Bund, den der Herr Jesus geschaffen hat, gegründet hat, ne? Das ist der Bund in seinem Blut. Und in diesem Bund haben wir ein neues Herz bekommen. Dieser Bund ist der Bund, nach dem wir leben und nach dem wir auch gerettet werden. Und das ist also das Bild, was das praktisch vorschattet. Ja? Und es ist wunderbar, ne, wenn man das erkennen darf, wie Gott das alles hier gestaltet hat. Aber jetzt kommt natürlich noch eine Mahnung, muss ja auch noch dazu, weil ohne Mahnung können wir es nicht sein lassen. So wunderbar dieser Weg auch ist, muss man leider sagen, viele Christen gehen diesen Weg nur bis zur ersten Station. Die gehen nur zum Brandopferaltar. Sie holen sich ihre Vergebung. Sie tun Buße, sie holen sich die Vergebung und dann denken sie, es ist alles gut. Sie heiligen sich nicht. Sie gehen nicht in das Heiligtum hinein. Dadurch sind sie auch nicht immer in vollem Maße erleuchtet. Sie haben nicht das Wort Gottes tagtäglich als ihre Nahrung. Dadurch werden sie immer schwächer. Das ist doch klar, wenn ich immer weniger esse, weniger zu mir nehme, dann werde ich immer schwächer. Ihre Gebete, die fallen teilweise vielleicht auch aus. Vielleicht schon ganz. Haben wir alle schon erlebt. Ja? Und haben auch selber ja, schon gemerkt, dass man vielleicht irgendwann diesen Weg vielleicht ein bisschen vom Weg abgekommen ist, ja, und auf einmal nicht mehr regelmäßig betet, nicht mehr regelmäßig liest, nicht mehr regelmäßig die Versammlungen besucht und all diese Dinge, ja. Aber die Vergebung, die wollen wir gern alle haben. Und die bekommen wir auch. Diese Zusage haben wir ja auch vom Herrn. Aber die meisten Christen, die bleiben stehen, die sind stehen geblieben an diesem Brandopferaltar. Und dort haben sie nicht unbedingt ein freudiges Christenleben. Ja, denn sie sind nur damit beschäftigt, dass irgendwelche Sünden von ihnen wieder vergeben werden. Aber die Heiligung, das Schöne, die Erleuchtung, ja, das Wort Gottes, das Gebet, der Zuspruch vom Herrn, den bekomme ich da vorne nicht, den bekomme ich erst, wenn ich diesen Weg gehe auch. Und dann bekomme ich ihn. Und der Herr möchte, dass wir diesen Weg gehen. Und jetzt haben wir einen wunderbaren Vers noch zum Abschluss, der uns da auch, also der Hebräerbrief handelt da über diese ganze Geschichte natürlich im Detail auch. Ja. Und ich möchte jetzt auch einen weiteren Vers aus dem Hebräerbrief uns lesen, der uns da auch nochmal hier diese Hoffnung da vermittelt. So, da heißt es im Vers 18, also Kapitel 6, im Kapitel 6, im Vers 18 wird über eine Hoffnung gesprochen, also die Hoffnung, die wir angeboten haben. Und dann im Vers 19, also die Hoffnung ist klar, die Hoffnung ist der Herr Jesus, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist unsere Hoffnung, ja, auf die wir bauen, die wir als sichere Hoffnung haben. Und jetzt heißt jetzt hier in Vers 19, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innerste hinter den Vorhang, wohin der Vorläufer für uns hineingegangen ist, der Herr Jesus, der ein Hohepriester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks geworden ist. Und das ist ein wunderbares Bild, wenn man sich das jetzt mal vorstellt. Ich weiß nicht, ob vielleicht der eine oder von andere von euch ein Boot hat, vielleicht sogar einen Bootsführerschein, oder habt vielleicht schon mal gesehen, wenn so ein Anker herabgelassen wird, in der Regel wird der Anker an der Seite oder hinten herabgelassen und dann hält er das Boot, ja, damit es dann nicht wegtreibt. Ja. So, das ist das Prinzip eines Ankers. Aber hier wird es verglichen mit einem Anker, aber dieser Anker, von dem hier die Rede ist, der ist es nach vorne festgemacht, nach vorne. Das heißt, wir haben einen sicheren, festen Anker der Seele, der hineinreicht in das Innere hinter den Vorhang. Dieses Bild finde ich wunderbar, weil das habe ich noch nirgends, ich habe viel gelesen in meinem Leben, ja, aber in sämtlicher Literatur, das habe ich noch nie so ein Bild gesehen. Ein Anker, der nach vorne hinein ist und dann hält er fest. Und dort sind wir verankert, in diesem Heiligtum, im Allerheiligsten, hinter dem Vorhang. Dort ist der Anker. Und die Ankerkette, die haben wir an uns. Ja. Und jetzt können wir uns da reinziehen. Ja. Der Anker hält uns nicht von irgendwas ab, sondern er zieht uns zu etwas hin. Und das ist wichtig, ne, dass wir diesen Anker dort haben, hinter dem Vorhang, wohin der Vorläufer für uns hineingegangen ist, nämlich der Herr Jesus, der Hohepriester in Ewigkeit. Wunderbar, ja, dieses Bild. Und wenn man sich das einfach mal vor Augen führt und einfach nur so dieses Bild jetzt so ein bisschen verinnerlicht und sagt, okay, das ist mein Weg. Wir haben die Vergebung der Sünden, wir dürfen hineinkommen, wir dürfen Gott nahen, wir sind die Priester, wir dürfen also erleuchtet werden. Das ist unser Dienst, ja, dass wir auch andere erleuchten. Deshalb haben wir als Auftrag bekommen, dass wir auch anderen die Nahrung geben, die wir selber nehmen. Weil wenn wir selber nicht genug Nahrung zu uns nehmen und nicht genug erleuchtet sind, wie wollen wir denn dann andere erleuchten? Wie wollen wir denn dann bekennen? Da sind wir wieder beim Bekennen, versteht ihr? Das ist doch Voraussetzung dafür. Und wer diesen Weg nicht geht, der kann uns auch nicht helfen, uns zu erleuchten. Deswegen muss ich dann Abstand halten von solchen Festivals, Dinge. Nur als Beispiel, sind ja nur Beispiele gewesen. Ja? Sondern ich muss Gemeinschaft suchen mit Geschwistern, die dort regelmäßig Zugang auch haben. Und da ist jeder von uns ja, gefordert, weil wir sind alle nicht vollkommen. Ja? Wir sind alle nicht vollkommen heilig. Aber der eine ist vielleicht ein bisschen mehr wie der andere, hat vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung schon, hat vielleicht auch, kann vielleicht ein bisschen mehr Zeugnis geben. Und da an diese Menschen müssen wir uns halten. Und die haben wir alle, die sitzen auch hier jetzt bei uns. Ja? Und deshalb auch der Aufruf an euch, die ihr das habt, ja? Hilft euren Geschwistern als allererstes Mal, ja? bevor man jetzt rausrennt und irgendwelche Fahnen schwingt. Und, das können wir alles machen auch, das ist auch gut. Ich bin ja selber bei der Lukas-Schriftenmission da tätig, schon selber händisch jeden Tag Traktate versenden und mit einpacken und so weiter und die Post bringen. Natürlich machen wir das gern. Ja, aber wir müssen auch selber uns präparieren. Wir müssen selbst präpariert sein und das können wir machen nur durch den Geist. Und das können wir nur machen im Zelt. Im Zelt der Heiligung und im Allerheiligsten bei dem persönlichen, bei unserem persönlichen, will ich mal sagen, Beziehung ja, und Erkenntnis von Gott. Das ist Erkenntnis, Erkennen. Ja. Und ja, das wünsche ich uns allen, dass wir diese Erkenntnis da auch bekommen und dann nicht nur bekommen, sondern auch sie pflegen, sie erweitern und dann auch wachsen. Das ist das Wachstum im Glauben. Ja? Da ist auch in den ganzen Briefen immer wieder die Rede davon, ja? dass man im Glauben wachsen muss. Und das Schönste ist ja, dass wir da nicht alleine sind. Ja? Es ist eine persönliche Sache zwischen uns und unserem Gott, aber nicht nur. Und das sagt der Herr ganz klar, denn er macht ja das Beispiel hier mit der Gemeinde. Und das will ich uns zum Schluss nochmal auch lesen im Epheserbrief. Ihr werdet es vielleicht wahrscheinlich kennen, diese Verse, weil die ja oft auch bei Hochzeiten und so weiter verwendet werden. Epheser 5, der Vers 25 und 26, da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, nachdem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort. Also ihr seht, da haben wir diese ganzen Elemente auch schon wieder da. Die Liebe ist da, die Hingabe des Herrn, das Opfer, das er gebracht hat. Aus Liebe hat er das gemacht. Ja, und wir sollen unsere Frauen lieben, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Also er hat die Gemeinde geliebt, und zwar so, dass er sogar sein Leben dafür hingegeben hat, sein Blut vergossen. Warum? Weil er sie heiligen will, damit wir das Ziel gemeinsam erreichen, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Wir sind gereinigt worden, ja, durch das Wasserbad im Wort, wie der Paulus auch, dass wir rein geworden sind, ja, durch den Herrn Jesus, der unsere Sünden uns vergeben hat. Aber dann geht das Leben ja weiter. Und wir wissen, dass wenn wir einfach weiterlaufen, ohne uns zu heiligen, werden wir wieder beschmutzt in dieser Welt. Ja? Und zwar in der nächsten Sekunde sozusagen. Ja? Und deswegen brauchen wir diese Heiligung und deshalb auch dieses Bild. Und deshalb auch der Herr Jesus, der das wunderbar hier uns da auch nochmal mit der Gemeinde auch nochmal vor Augen gestellt hat. Das ist auch wichtig für die Gemeinde. Ja? Je mehr in einer Gemeinde sind, die geheiligt sind, umso heiliger ist auch die Gemeinde nachher. Ja? Das ist doch logisch, ja? Weil die Gemeinde besteht ja aus uns einzelnen Personen. Und deshalb ja, auch der Aufruf an uns alle, dass wir da diesen Weg gehen, den uns Gott da so wunderbar vorgegeben hat und er uns nicht allein lässt und er uns sogar festmacht mit dem Anker. Ja? Also wir können da nicht wegfallen, aber wir sind aufgefordert, ja, diesen Weg zu gehen und Gott möge uns dazu Gnade geben. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, Wir loben und preisen dich, Herr. Wir danken dir, dass du uns so wunderbar diesen Weg aufgezeigt hast, Herr. Und dass du uns so viele Symbole an die Hand gegeben hast, das Alte Testament, das wir nutzen sollen, Herr. Wir danken dir für das Volk Israel, das diesen Weg gegangen ist in schmerzhafter Weise, sodass wir an den vielen Begebenheiten lernen dürfen, Herr, von was sie damals erlitten haben, Herr. Ja, aber wir haben jetzt einen neuen Bund bekommen, Herr, und der wurde gegründet, Herr, durch dein Blut, durch das, dass du dein Leben dahin gegeben hast, Herr. Lass uns das immer vor Augen stehen, denn du bist derjenige, Herr, der auch immer gleich ist. Du veränderst dich nicht, Herr. Du bist der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit, Herr. Und du hast uns auf diesen Weg, nimmst uns auf diesen Weg mit, dass wir das ewige Leben erreichen dürfen, Herr. Sei uns gnädig, Herr, und lass uns das Gute erkennen, ja, und lass uns dir nachfolgen und dich bekennen, Herr, mit unserem Mund und auch, ja, mit unserem Herzen, sodass wir deine würdigen Nachfolger sind. Amen.
Dann erheben wir uns zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.